für heute in der vorletzten Stunde vor dem Beginn der Feiertage möchte ich mich, wie angekündigt, mit Ihnen rund um zwei Klassiker der Sozialanthropologie befassen und einige drumherum, die Sie, soweit ich das überblicke, zum Teil schon andiskutiert haben, in anderen Vorlesungen und natürlich auch im Tutorium. Das heißt, ein bisschen darf ich hier auch bei den Jüngeren unter Ihnen ein Vorverständnis voraussetzen. Dort, wo Sie das Gefühl haben, da sind die Dinge zu schnell oder zu knapp von mir dargelegt worden, müssen Sie sich rühren und um zusätzliche Erläuterungen von mir einzuholen. An sich hatten wir bereits am Schluss der letzten Doppelstunde damit begonnen, diese beiden Persönlichkeiten auch von ihrer Biografie her ein bisschen in ihrem Kontrast vorzustellen, Bronislaw Malinowski und Sir Radcliffe Brown. Wir beginnen bei der näheren Diskussion ihres Werks aus einer gegenwartsorientierten Perspektive bei Bronislaw Malinowski, der uns zugleich Gelegenheit geben wird, eine kleine, aber feine altösterreichische Komponente in der britischen Sozialanthropologie zu identifizieren, die mit ihm beginnt. Ich hatte ja bereits gesagt, dass er als Staatsbürger und Passträger des Habsburger Reiches seine Feldforschungen begann und zunächst auch als Student eben Bürger der K&K-Monarchie war. Wir werden in weiterer Folge eine Reihe von anderen bedeutenden Mitwirkenden der British Social Anthropology kennenlernen gegen Ende dieser Stunde, die diese Komponente von altösterreichischen und daher auch intellektuell durch das, was sich in der untergehenden Habsburger Monarchie abspielte, geprägte Akteure und Wissenschaftler kennenlernen. Nach Malinowski sind wir also heute vor allem zu den Christoph Führer Heimendorf und Siegfried Nadel. Zunächst aber zum bereits zu Malinowski Gesagten über seine Biografie hinausgehend nun das Wesentliche seines Werks angesprochen. Feldforschung ist tatsächlich unbestrittenermaßen die entscheidende Leistung des Bronislaw Malinowski. Die Etablierung der ethnografischen Feldforschung als teilnehmender Beobachtung vor Ort ist bei fast allen, die sich mit der Ethnologie auseinandersetzen, mit der Geschichte der Ethnologie befasst haben, unbestrittenermaßen sein entscheidendes Verdienst. Ich hatte kurz angedeutet, dass Malinowski, bevor er nach England kam, eine erste Ausbildung noch in Krakau erhielt, wo er eine Dissertation in polnischer Sprache ablegte, die über formale und logische Komponenten des menschlichen Denkens handelte, unter dem Titel übersetzt die Ökonomie des Denkens. Die ist vor kurzem auch auf Englisch herausgebracht worden. Und ich hatte, wenn ich mich recht entsinne, deutlich gemacht, rund um Dürkheim und seine Besuche in Deutschland, dass dort ein Völkerpsychologe namens Wilhelm Wundt tätig war. Und dieser Wilhelm Wundt, der sich damit befasste, was ist den Kulturen der Welt gemeinsam und was unterscheidet sie in Bezug auf das Denken, eine sehr moderne Fragestellung also, der hatte nicht nur Malinowski, der hatte nicht nur Dürkheim beeinflusst und nicht nur Bastian und überdies Franz Boas, sondern er war in seiner Zeit so berühmt, dass auch Malinowski bei ihm ein Semester, wenn ich mich recht entsinne, in Leipzig studierte, Deutsch als Unterrichtssprache der Habsburger Monarchie kannte, das konnte er sowieso, er hat auch einiges publiziert auch in deutscher Sprache, unbefriedigt von dieser Erfahrung mit Wund, der letztlich doch alles sehr auf die Psychologie hin reduzierte, was an kultureller Differenz es zu studieren gilt. Unbefriedigt also mit diesem Ansatz ging Malinowski dann nach Großbritannien, wo er an die damalige Hochburg der entstehenden Ethnologie, / Social Anthropology, gebiet. In Großbritannien hatte sich nach Tyler, den wir ja schon kennengelernt haben, und der Begründer der Social Anthropology in Großbritannien war, als Evolutionist, zu dieser Zeit eine diffusionistische Strömung durchgesetzt, die als ein kurzes intellektuelles Zwischenspiel den Evolutionismus in England ablöste. Wir werden gleich darauf eingehen, was das heißt, Diffusionismus. Im Zuge dieses kurzen diffusionistischen Zwischenspiels war es aber bereits 1898 zu einer ersten großen Expedition im typischen Stil des Empire gekommen. Das ist die auch heute noch berühmte Torres Straits Expedition. Torres schreibt man Thomas Otto Richard Richard Ebel Siegfried und Straits sowie die Dire Straits. Die Torres Straits Expedition von 1898, die von der Universität Cambridge aus organisiert war, hatte bereits mit ihren damaligen, eher diffusionistisch orientierten Teilnehmern darauf verwiesen, dass es eigentlich notwendig wäre, nicht nur kurze, punktuelle Aufenthalte in entlegenen Gebieten durchzuführen, wie sie mit so einer Expedition bloß möglich sind, die noch dazu von den Einheimischen natürlich nicht gerade vertrauensvoll betrachtet wird, weil sie im Kontext des Kolonialismus mit großen Booten und Unterstützung vom Kolonialapparat daherkommen, sondern dass es eben notwendig sei, wie schon damals betont worden war, sich länger vor Ort aufzuhalten. Zwei der Teilnehmer dieser Torres Straits Expedition namens Rivers und Seligman sind auch Lehrer von Malinowski, als er aus Leipzig kommend in London sein Studium aufnimmt und geben ihm das weiter. Eigentlich wäre es wichtig, sich langwo vor Ort aufzuhalten. Als Malinowski diesen Rat seiner Lehrer aufgreift und wie gesagt mit dem österreichischen Pass sich in das weit entfernte Kirivina begibt, in Nordwest-Melanesien, nordöstlich der Insel Neuguinea, bricht der Krieg aus und er ist als Inhaber eines österreichischen Passes daher Gegner, Angehöriger einer gegnerischen Kriegsmacht für die Briten, wird interniert und dadurch, auch das hatte ich schon erwähnt, kommt es zu dieser sehr, sehr langen Periode von Feldforschung. Wobei man im Rahmen dieser malinowskischen Feldforschung die Kritikpunkte nicht unterschlagen soll. Er hielt sich zu Beginn sehr lange bei örtlichen Missionaren auf. Er hat also nicht von Anfang an bei den Dorfbewohnern, bei den einfachen Mitgliedern der örtlichen Gesellschaft gelebt. Nachdem er von seinem Missionarsstützpunkt dann doch in die Dörfer hinüber übersiedelt war, ist es während seines Aufenthaltes klarerweise immer wieder weiter auch zwischen ihm und anderen Repräsentanten der britischen Präsenz in der Region zu intensiven Kontakten gekommen, sodass kein Zweifel daran besteht, dass für die einheimische Bevölkerung diese Person des Feldforschenden Malinowski natürlich assoziiert blieb mit Mission, mit Kolonialmacht und mit den örtlichen Perlen- und Fischerei- Händlern, die für die Briten Geschäfte betrieben. Trotzdem, und obwohl man nicht völlig von diesem kolonialen Kontext abstrahieren darf und kann, trotzdem sind in diesem Kontext von Malinowski einfach einige wesentliche Dinge geleistet worden, indem er eben insgesamt fast 2,5 Jahre vor Ort lebte, die einheimischen Sprachen tatsächlich erlernte und etwa ab einem Jahr in der Lage war, ohne Dolmetscher in der einheimischen Sprache zu kommunizieren und so weiter und so fort. Daraus ergab sich in der Folge das Paradigma, der Standard dessen, was Feldforschung im Prinzip zu sein hat. Nicht, obwohl es im kolonialen Kontext stattfand, sondern trotzdem es im kolonialen Kontext stattfand und trotzdem man in den nächsten und übernächsten Generationen immer kritischer natürlich wurde, zu Recht, über die Umstände und die Rahmenbedingungen einer unter kolonialen Bedingungen durchgeführten Feldforschung. Hinzu kommt, dass 1967, lange nach dem Tod von Malinowski, sein sogenanntes Tagebuch von seinem näheren Umfeld publiziert wurde. A Diary in the Strict Sense of the Word. Darin stehen also sehr viele abfällige und negative Bemerkungen über die einheimische Bevölkerung, die Malinowski so nie für die Publikation bestimmt hätte, das ist ganz klar. Manche Kritiker der Ethnologie und auch manche, die allzu negativ über den Mainstream der anglophonen und frankophonen Forschung in der Anthropologie urteilen, haben versucht, aus diesem Diary in the Strict Sense of the Word abzuleiten, dass das zeige, wie Malinowski wirklich dachte. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen überzogen, weil es an sich schon das Recht von jeder Mann und jeder Frau ist, in angespannten, anstrengenden, teilweise auch isolierten Situationen, sich in irgendeiner Weise für sich selber emotional Luft zu machen. Das finde ich ist sozusagen eine normale menschliche Sache, eine emotionale Entsorgungsaktivität, wenn man so will, die nicht notwendigerweise zeigt, was jemand wirklich über die betreffenden Personen denkt, sondern dieses Luftmachen oder etwas loswerden, das hat ja oft auch was mit in den Mistkübel werfen zu tun und ist nicht unbedingt der Kern der Sache. Das bitte ich zu bedenken, wenn Sie sich kritisch mit anderen über Malinowski und über die Anfänge der Feldforschung unterhalten. Ich verhehle aber nicht, dass mir Malinowski sozusagen in der Ahnengalerie der Ethnologinnen und Ethnologen persönlich auch nicht gerade der allersympathischste ist. Ich glaube eben, wie schon angedeutet, dass er ein unheimlich selbstgefälliger Mensch war, der das Wort Bescheidenheit ganz sicher nicht gut verstanden hat, in welcher Sprache auch immer, und der sehr viele elitäre und egomanische Züge trug. Von daher meine ich ja, ein bisschen was an dem Tagebuch wird schon über ihn was aussagen, trotzdem meine ich nicht alles. Wenn man sich die Bilder der Publikationen ansieht aus jener Zeit, die eben mittlerweile fast alle auf Deutsch vorliegen, dann sieht man natürlich auch, unter welchen ästhetischen und äußeren Gesichtspunkten da Malinowski in Erscheinung trat. Blütend weißer Tropenanzug, blütend weißer Tropenhelm, ein Fuß in Lederstiefeln ist elegant auf einen liegenden Baumstamm aufgestützt, während unter ihm ein Eingeborener kauert und ihm also irgendwie Antworten gibt. Das sind schon extrem hierarchische und durch, auch von der Choreografie und dem körperlichen und physischen Miteinander kolonial geprägte hierarchische Rahmenbedingungen, die mit Recht kritisiert, aufgezeigt und als schlechtes Erbe gebrandmarkt wurden, von dem man sich zu lösen hat. Keine Frage. Ein Kern bleibt dennoch von dem, was Feldforschung ab dann wurde, und dieser Kern ist bis heute wirksam, nicht ungebrochen und nicht unverändert. Aber was davon an kontinuierlichen bis heute wirksam ist, lässt sich im Prinzip wie folgt zusammenfassen. Feldforschung heißt, sich lange unter den Menschen, über die man etwas lernen will, aufhalten. Feldforschung heißt also nicht primär Interviews mit ihnen machen. Feldforschung heißt primär, sich lange aufhalten und an ihrem Alltag in einer möglichst günstigen und für sie akzeptablen Weise teilnehmen. Deswegen ist das korrekte Synonym für die ethnologische Feldforschung oder die ethnografische Feldforschung teilnehmende Beobachtung. Und so schwer es auch einer Mitteleuropäerin oder einem Mitteleuropäer fallen mag, das zu begreifen, wenn man etwas beobachtet, dann ist das vor allem ein optischer Vorgang und kein akustischer. Wenn man etwas beobachtet, dann schaut man bescheiden zu. Wenn man etwas beobachtet, dann redet man nicht selber in erster Linie, sondern dann hört man vielleicht bescheiden zu, zusätzlich zum Zuschauen. Und erst in zweiter Linie und erst ergänzend sollen und können, ja, müssen dann auch Interviews folgen, aber basierend auf der teilnehmenden Beobachtung als dem Kern der Sache. Man kann es wahrscheinlich so sagen, dass Interviews für sich genommen nie und nimmer eine ethnografische Feldforschung ausmachen. Und man kann es umgekehrt so sagen, dass die teilnehmende Beobachtung die essentielle und notwendige Grundvoraussetzung für die Feldforschung ist, bei der dann Interviews die Ergänzung darstellen. Sich lange vor Ort aufhalten heißt damit bis heute nicht automatisch, dass das irgendwo sonst sein muss. Das kann auch in den Hinterhöfen der Regionen kommen, aus denen Frau oder Mann selber stammt und wo sie groß geworden sind. Die Ferne ist dabei völlig unwichtig. Die ist nicht verboten, wie manche heute tun, wenn sie sagen, ja, immer nur diese Exoten. Die Ferne ist nicht verboten, aber sie ist auch nicht essentiell für eine ethnografische Feldforschung. Aber es ist halt so, dass die Herausforderung der Ethnologie tatsächlich immer darin liegt, sich auf ein zunächst sehr ferne scheinendes Du einzulassen. Und diejenigen, die immer nur predigen, dass man doch nur unter den eigenen Leuten Feldforschung machen soll, weil alles andere ist doch nur ein Wiederaufkochen der alten Exotik oder der alten kolonialen Exotismen, die sehen halt diesen Punkt nicht. Es wird in jeder Welt, ob sie nun kolonial ist oder ob es die heutige Welt ist, immer Menschen geben, hoffentlich, die andere Sprachen sprechen und andere Religionen, anderen Religionen folgen. Ja, wenn das so ist, dann stellt sich ganz einfach die Frage, will man einfach, dass sich auf dieses Du einlässt oder nicht? Oder will man einfach, dass sich nur auf ein So wie wir einlässt? Das eine ist eine egomanische Orientierung, das andere ist eine altruistische, auf ein Du hin gerichtete Orientierung. Das ist also der Kern des Malinowskischen positiven Erbes im Bereich der ethnologischen Feldforschung. Bei allen Änderungen, die heute dazugekommen sind, wie schon erwähnt, keineswegs mehr nur in der Ferne, keineswegs mehr nur unter fremdsprachigen Menschen, keineswegs mehr nur ein Jahr lang mindestens und sonst zählt es nichts, sondern oft auch in Form von mehreren Re-Studies an mehreren Orten und nicht nur an einem Ort und so weiter und so fort. Der Kern, meine ich, ist trotzdem wichtig und erlaubt, wenn man so will, von einer malinowskischen Revolution in diesem Sinne, im Sinne der Etablierung von ethnografischer Feldforschung als der Grundmethode unseres Faches zu sprechen. Ich habe in den Erkundungen im Übrigen recht ausführlich gleich zu Anfang mal dargelegt, dass so sehr Kritiker von ganz rechts wie Kritiker von ganz links seit den 70er Jahren immer wieder versucht haben, die ethnografische Feldforschung zu kritisieren und in Zweifel zu ziehen, sie dessen ungeachtet wirklich einen Siegeszug ohnegleichen auch im interdisziplinären Feld angetreten hat seither. Die wichtigsten Handbooks am Büchermarkt über Ethnographic Fieldwork finden Sie heute, nicht, dass ich es Ihnen empfehlen möchte, aber rein von der Quantität her, am Büchermarkt von Soziologen und Historikern verfasst, die eben ihren Studierenden versuchen nahezubringen, dass da was ganz, ganz Wesentliches von der Ethnologie her an methodischem Instrumentarium vorliegt. Und natürlich, wenn Sie diese Kernmethode qualitativer Arbeit hernehmen, hat sie ungeheure Vorteile gegenüber quantitativen Erhebungsmethoden. Die quantitativen Erhebungsmethoden geben, auch wenn sie mit Zahlen operieren, also 60% der Österreicher denken dies oder tun dies und 40% denken dies oder tun das, und auch wenn sich diese Zahlenhinweise exakt anhören, mich stört das ein bisschen, dass sie da vorne so laut miteinander reden. Diese Zahlenhinweise hören sich also exakt an, aber de facto geben die quantitativen Überblicke immer nur einen großen Überblick. Und ein großer Überblick kann immer nur ein grober Überblick sein, der nie im Detail beispielhaft vermittelt, wie es den einzelnen Menschen dabei geht. Das heißt, genau gesprochen ist die qualitative empirische Forschung und dabei insbesondere als Kernstück die ethnologische Feldforschung das wesentlich exaktere Instrumentarium, das präzisere, das genauere, weil detaillierter, das von daher gesehen nicht in einem frontalen Gegensatz zu quantitativen Methoden zu stehen hat, sondern als genauere Detailstudie und Fallbeispiele die notwendige komplementäre Gegenseite, das Gegenstück, die Ergänzung zu den quantitativen Methoden darstellen. Soweit zu den guten und wichtigen Beiträgen, vor allem in methodischer Hinsicht, die von Malinowski her bis heute für uns wirksam sind. Kommen wir zu einigen seiner Werke. Da darf ich zuerst darauf verweisen, dass er in manchen seiner Schriften sich sehr sinnvoll und kritisch mit einer großen Theorie auseinandergesetzt hat, die damals bereits ihren Siegeszug um die Welt antrat und die auch heute noch recht einflussreich ist. Das meint seine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse, wie sie von Sigmund Freud und seinen Schülerinnen und Schülern geprägt wurde. Die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse ist vor allem enthalten in seiner Schrift von 1927, The Father in Primitive Psychology, die aber auf ein Seminarpapier, also sowas ähnliches wie eine Diplomarbeit, zurückgeht, das er schon während seines Studiums vor den Feldforschungen verfasst hatte, als jemand, der aus Österreich-Ungarn kommend sich natürlich besonders intensiv wund mit Psychologie und dabei in besonderer Weise mit Sigmund Freud auseinandergesetzt hat. Und da zeigt Malinowski das, was Anhänger der Psychoanalyse bis heute nicht so gerne hören, dass ein Kernstück der Psychoanalyse zutiefst ethnozentrisch ist. Nämlich jenes Kernstück der Psychoanalyse, das den sogenannten Ödipus-Komplex anspricht. Bei Freud wird er die für seine Zeit durchaus aufsehenerregende Hypothese aufgestellt, dass die gegengeschlechtlichen Elternteile die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes massiv prägen, auch in Bezug auf die sexuelle Orientierung und die Entwicklung dessen, was Freud die Libido nennt, also das Lustvermögen, und dass damit innerhalb der Familienbande die Beziehung zwischen Mutter und Sohn eine besonders konfliktgeladene sei, insofern eben diese verhaltenen libidinösen Regungen des Knaben durch die Konkurrenz des Vaters erdrückt werden, was an den Ödipus-Mythos der Antike erinnert, soweit in aller Kürze. Ich gehe schon davon aus, dass das Teil der Allgemeinbildung sein dürfte, was Psychoanalyse ist und was der Ödipus-Komplex im Rahmen des Freudschen Gesamtwerkes darstellt. Aber das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, sollte ungeachtet meiner Erwartung, dass Sie in etwa wissen, was Psychoanalyse ist, trotzdem ausreichen, um hier damit zurechtzukommen. Malinowski sagt dazu, liebe Westler, liebe Psychoanalytiker, Blödsinn das alles. Diese Struktur der Kernfamilie, von der der Sigmund Freud und eigentlich die gesamte Psychoanalyse bis lange nach Malinowskis Tod, bis herein in die 50er und 60er Jahre ausging, diese Struktur der Kernfamilie, von der die Psychoanalyse bis, wie gesagt, weit in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausging, die ist nicht universell. Schon ein einfacher Blick auf zum Beispiel die Thorian-Insel, wo ich immerhin 2,5 Jahre Feldforschung betrieb, zeigt uns, dass diese Vater-Mutter-Kind-Struktur, wie sie in der kleinbürgerlich möglichen Kernfamilie Mittel- und Nordeuropas vorherrscht, etwas ganz Besonderes ist und anderswo das Kleinkind von ganz anderen Personen primär geprägt wird als von Vater-Mutter-Kind oder Geschwistern. Der Vater in Curative Psychology zeigt dann, dass in einer matrilinearen Gesellschaft im Haushalt, in dem das Kleinkind aufwächst, seine Mutter, deren Schwester, deren Mutter, also seine Großmutter mütterlicherseits, und die unverheirateten Brüder seiner Mutter und ihrer Schwester leben, sowie auch die verheirateten Brüder. Der Vater wohnt woanders, nämlich bei seiner Schwester. Und daher sind die Bezugspersonen zunächst einmal für das kleinkindliche Ego, ob es jetzt weiblich oder männlich ist, sowieso primär mal die Frauen im Haushalt, mit einer gewissen Arbeitsteilung zwischen den älteren und den jüngeren Frauen. Und die nächste männliche Bezugsperson ist keineswegs der Vater, sondern der Mutterbruder. Von daher zeigt Malinowski wirklich sehr gut und nachhaltig, was, wie gesagt, trotz ihrer eigenen Theorie über Verdrängung und Abwehr die Psychoanalytiker bis heute oft verdrängen und abwehren, nämlich, dass ihre Theorie eine zutiefst europäische Theorie ist, die so über andere Gesellschaften einfach nicht drüber zu stülpen ist. Erst in allerjüngster Zeit haben gewisse kritische und auch ethnologisch geschulte Ansätze der sogenannten Ethno-Psycho-Analyse in ersten Schritten erst von Zürich und anderswo ausgehend es vermocht, diese fundamentale Kritik der Ethnologie und der Psychoanalyse sinnvoll aufzuladen. Zweiter wichtiger Punkt bei Malinowski von seinem Werk, das für uns von bleibend positiver Bedeutung in theoretischer Hinsicht ist, das methodische, die Feldforschung ist das Allerwichtigste. In theoretischer Hinsicht, zusätzlich zu diesem methodischen, Allerwichtigsten, ist also, wie gesagt, wichtig die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse. Zweitens die Befassung mit der mit sozioökonomischen Verhältnissen in nicht von der Marktwirtschaft geprägten Ökonomien. Wie geht es also zu in Gesellschaften wie den Robrand Islanders? Das ist die Kernthematik seines wichtigsten und, wie ich meine, auch heute noch durchaus lesenswerten von den vier Bänden über die Drobian-Inseln, nämlich den Argonauten des westlichen Pazifik, das Englisch unter dem entsprechenden Titel Argonauts of the Western Pacific 1922 bereits erschienen ist. Und hier zeigt Malinowski etwas auf, das wir schon anhand von Marcel Moss angesprochen haben, wovon auch Boas bereits beeinflusst ist, rund um seine Thematik des Potlatch, nämlich die überragende Bedeutung des nicht markt- und nicht profitorientierten Geschenkaustausches in Gesellschaften wie den Drobian. So wie man wissen muss, ein Satz noch, so wie man wissen muss, dass Boas sich mit dem Potlatch auseinandergesetzt hat, wenn man auch nur als Wahlfach Ethnologie studiert hat, so muss man auch wissen, dass sich Malinowski mit dem Kula auseinandergesetzt hat, jenen großen Ring von Geschenkaustauschformen zwischen den verschiedenen Inseln der Drobriand-Inselgruppe, wo die Einheimischen von einem Inselarchipel zum nächsten, wie die mythischen Argonauten, daher der Titel, fahren, um Geschenke zu überbringen, Geschenke zu nehmen. Ja, ich habe eine Frage gesehen.
Weil sie den anderen, also so viel Prestige wollten, dass ich nicht beachten muss, bevor ich das da auch gern gebe, weil das ist jetzt nicht erwähnt worden.
Beim Potlatch ist es, das ist schon gut, dass Sie das aufwerfen. Der Unterschied jetzt, davon abgesehen, dass das eine in Melanesien, das andere in Nordamerika stattfindet, ist der strukturelle Unterschied zwischen Potlatch und Kula vor allem darin zu sehen, dass der Potlatch der individuellen Erhöhung des eigenen Status sind. Also derjenige, der die Geschenke verteilt, wird angesehen und wertgeschätzt. Und Status ist eben im Unterschied zu einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaft wie unserer unter solchen Bedingungen unabhängig vom ökonomischen Reichtum. Er gibt und gibt und gibt tatsächlich so weit, dass er sich unter Umständen ökonomisch völlig ruiniert, aber dafür eben unheimlich viel Prestige hat, unheimlich viel Anhänger. Wenn er halbwegs geschickt kalkuliert, dann wird er nicht verhungern, sondern dann wird er eben dank der Unterstützung seiner vielen neu gewonnenen Anhänger durchaus mittelfristig überleben können. Aber das es ökonomisch bis hin zur Krise gehen kann, das stimmt für den Potlatsch, beim Individuum. Nicht, wie Sie gehört haben, bei ganzen Gruppen. Ja? Also ganze Gruppen ruinieren sich dann nicht, bei jedem der Einzelne schenkt und das auch kompetitiv ist. Also ich schenke und dabei trete ich wettkämpfend an gegen zwei andere, die ebenfalls schenken. Und die Klientel, die da eingeworben werden soll. Warum fallen mir gerade Wahlkämpfe ein? Die Klientel, die da eingeworben werden soll, wird dann oft von zwei oder drei Leuten gleichzeitig beschenkt und kann sich eben überlegen, wem sie folgt. Beim Kula haben wir eine weniger individuelle Organisation, sondern eine viel stärker auf Gruppen und auf Gruppenexpeditionen hin orientierte, die daher auch weniger die Gefahr für den Einzelnen mit sich bringt, als dass sie Allianzen zwischen Gruppen eben herstellt, vor allem in sozialer Hinsicht. Das, was Malinowski in den Argonauten so drastisch beschreibt, ist, dass es unmittelbar keinen Nutzen hat, was da passiert. Es hat nur den Nutzen, dass man mittelfristig mit seinen Nachbarn es sich gut gestellt hat. Und dass man gemeinsam mit seinen Nachbarn auf einer zwei oder drei Tage entfernten Insel, heute werden diese Expeditionen noch immer durchgeführt, aber mit kleinen wörtlichen Propeller-Hubschraubern und Flugzeugen, sind daher nicht mehr so arbeitsintensiv, dass man gemeinsam mit diesen entfernten Nachbarn den gemeinsamen Göttern auch etwas Gutes getan hat. Das hat also sowohl soziale wie rituelle und religiöse Bedeutung. Unmittelbar hat keiner was davon. Aber die Tatsache, dass es dadurch stabile Beziehungen gibt, ermöglicht dann mittelfristig alles Mögliche, etwa Heiratsbeziehungen herzustellen und instand zu halten zwischen Üben und Drüben oder eben zu völlig anderen Zeitpunkten, als die Expeditionen durchgeführt werden und unter ganz anderen Rahmenbedingungen, dann doch mit denselben Gruppen, mit denen man im Kulertausch steht, auch den viel unspektakulären, nicht ritualisierten, ökonomischen Tausch im engeren Sinn durchzuführen, der also austauscht, was man braucht, weil es der andere hat und man selber nicht. Das heißt Gimbali. Die Kula-Austausch-Expeditionen und Zeremonien sind also spektakulär, sie sind rituell, sie spielen eine enorme Rolle im Leben und im Handeln der Beteiligten, aber sie sind nicht völlig losgelöst vom Austausch von Gebrauchsgütern, sondern sie haben eine indirekte Verbindung, insofern als das eine das andere erst ermöglicht. Und insofern haben Sie sicher auch bei der Kollegin Mader in der Wirtschaftsethnologie gehört, geht man seit damals davon aus, in der Ethnologie, dass die Wirtschaft eingebunden und eingebettet in die Gesellschaft ist und das Soziale, das Ökonomische abfedert und ermöglicht. Zweiter wichtiger theoretischer Punkt, also bei Malinowski.